lesen den Anfang unseres Predigtextes in 2. Könige 4, Vers 8. 2. Könige Buch 4. Wir kommen ja jetzt in der Reihe bei dem Propheten Elisa an diesen Abschnitt und er passt auch zu unserem Erntedankfest. Vers 8. Und es begab sich eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging. Dort war eine reiche Frau, die nötigte ihn, dass er bei ihr aß. Und so oft er dort durchkam, kehrte er bei ihr ein und aß bei ihr. Und sie sprach zu ihrem Mann, siehe, ich merke, dass dieser Mann Gottes heilig ist, der immer hier durchkommt. Lass uns ihm eine kleine Kammer oben machen und Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter hineinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Und es begab sich eines Tages, dass Elisa dort einkehrte und sich oben in die Kammer legte und darin schlief. Danach sprach er zu seinem Diener Gehasi, ruf die Schunemiterin. Und als Gehasi sie rief, trat sie vor ihn. Elisa aber hatte zu Gehasi gesprochen, sage ihr, siehe, du hast uns all diesen Dienst getan, was soll ich dir tun? Brauchst du Fürsprache beim König oder beim Feldhauptmann? Sie sprach, ich wohne sicher unter meinen Leuten. Elisa sprach, was soll ich dir dann tun? Gehasi sprach, ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Er sprach, ruf sie her. Und als er sie rief, trat sie in die Tür und er sprach, um diese Zeit übers Jahr sollst du einen Sohn herzen. Sie sprach, ach nicht, mein Herr, du Mann Gottes, täusche deine Magd nicht. Und die Frau ward schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit übers Jahr, wie ihr Elisa zugesagt hatte. Als aber das Kind groß wurde, begab es sich, dass es hinausging zu seinem Vater, zu den Schnittern, und sprach zu seinem Vater, oh mein Kopf, passt ganz gut, auch weil heute manche durch die Wetterlage ein wenig starke Kopfschmerzen haben. Er sprach zu einem Knecht, bringe ihn zu seiner Mutter. Und er nahm ihn und brachte ihn hinein zu seiner Mutter und sie setzte ihn auf ihren Schoß bis zum Mittag, da starb er. Und sie ging hinauf und legte ihn aufs Bett des Mannes Gottes, schloss zu und ging hinaus und rief ihren Mann und sprach, schicke mir einen der Knechte und eine Eselin. Ich will eilends zu dem Mann Gottes und bald zurückkommen. Und er sprach, warum willst du zu ihm? Ist doch heute weder Neumond noch Sabbat. Sie sprach, lass es gut sein. Und sie sattelte die Eselin und sprach zum Knecht, treib an und halte mich nicht auf beim Reiten, bis ich dir sage. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel. Als aber der Mann Gottes sie kommen sah, sprach er zu seinem Diener Gehasi, siehe, die schöne Mitterin ist da. So lauf ihr nun entgegen und frage sie, ob es ihr, ihrem Mann und ihrem Sohn gut gehe. Sie sprach, gut. Als sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umfing sie seine Füße. Gehasi aber trat herzu, um sie wegzustoßen, aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Und der Herr hat mir's verborgen und nicht kundgetan. Das ist ein Zeichen der Propheten Gottes, wie sie die Bibel uns beschreibt, dass es keine Alleskönner waren, sondern Menschen mit einer begrenzten Vollmacht. Fallen sie nie auf Leute rein, die so tun, als ob sie im Namen Gottes alles könnten. Selbst ein Elisa hat Dinge, die ihm Gott verborgen hat, sogar im seelsorgerlichen Bereich. Kein Wunder, dass es bei ihnen nicht anders ist. Sie sprach, wann habe ich einen Sohn erbeten von meinem Herrn? Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen. Er sprach zu Gehasi, gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Und wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht. Und grüße dich jemand, so danke ihm nicht und lege meinen Stab auf des Knaben Antlitz. Aber die Mutter des Knaben sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Gehasi aber ging vor ihnen hin und legte den Stab dem Knaben aufs Antlitz. Da war aber keine Stimme und kein Empfinden. Und er ging zurück Elisa entgegen und sagte ihm, der Knabe ist nicht aufgewacht. Und als Elisa ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter sich zu und betete zu dem Herrn und stieg aufs Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf des Kindes Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich über ihn. Da wurde des Kindes Leib warm. Er aber stand wieder auf und ging im Haus einmal hierhin und dahin und stieg wieder aufs Bett und breitete sich über ihn. Da nieste der Knabe 7-mal, danach tat der Knabe seine Augen auf. Und Elisa rief Gehasi und sprach, ruf die Schunemiterin. Und als er sie rief, kam sie hinein zu ihm. Er sprach, da, nimm hin, deinen Sohn. Da kam sie und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte sich zur Erde und nahm ihren Sohn und ging hinaus. Liebe Schwestern und Brüder, das ist doch heute ein großer, gewaltiger Danktag. Ich weiß nicht, wie Sie in diesem Jahr die Größe Gottes erlebt haben. Vielleicht war das in Ihrem Urlaub, wo Sie gestaunt haben über die Schönheit der Schöpfung Gottes. Wir können ja überwältigt werden, wenn wir das Mächtige, das Große, das unendlich Weite sehen, etwa in der Gewalt des Meeres oder der Berge oder eines Vulkans. Oder wenn man nur an einem Sommertag still in einer Wiese liegt und ein wenig die Gräser, die Blüten und die Insekten beobachtet. Herr, wie sind deine Werke so groß und weit? Und wenn man dann ein wenig den Geheimnissen Gottes nachgeht und immer tiefer hineinschaut in das Wunderwerk der Schöpfung, da kann man nur staunend und anbetend stehen bleiben, so meine ich. Und für uns als Betto-Menschen der Großstadt ist ja die Natur heute besonders faszinierend. Was für uns das bedeutet, dass wir unsere Geranien- und Fuchsienkästen vor den Fenstern haben, die anderen, die stolzen Gartenbesitzer mögen lachen, es ist ein Stück Lobpreis Gottes. Ich verstehe unsere Generation so gut, die sagt, wir haben eine ganz besondere Liebe zu dem Grünen, zu dem, was wächst, zu den Bäumen, zur Natur. Wir wollen wieder zurück zur Natur. Wirklich. Das ist entscheidend groß und wichtig. Ich möchte Sie immer daran erinnern, dass wir Christen das gerade heute in unserer Zeit nur ein wenig anders tun als manche unserer Zeitgenossen. Für uns bedeutet nicht die Natur allein jenen Rückzugsort, wo wir sagen, da müsste man alles wieder machen, wie es früher einmal war. Sondern wir sehen in der Natur, in der ganzen Schönheit, am Ende doch nur die Spuren Gottes. Es sind die Werke der Hand Gottes. Und das bewahrt uns davor, die Natur als das Höchste anzusetzen. Noch größer ist der Herr, der uns gerufen hat und dem wir dienen. Darum gefällt mir auch das Lied immer so von Philipp Spitta, freut euch der schönen Erde, denn sie ist wohl wert der Freude, wo er das aufzählt, all die Schönheiten der Welt. Und dann sagt er, dass das nur Geschöpfe sind aus des höchsten Gottes Hand, hingesät auf seines Thrones weites, glänzendes Gewand. Wenn am Schemel seiner Füße und am Thron schon solch ein Schein, ach, was wird an seinem Herzen erst für Freud und Wonne sein? Danach sehnen wir uns. Die Natur mit ihrer ganzen Schönheit, die ist für uns genauso empfunden wie für unsere Zeitgenossen. Aber wir sehen noch dahinter und wollen ans Herz Gottes vordringen. Das alles ist ja nur ein schwacher Vorgeschmack von dem, was uns Gott schenken will. Darum freuen wir uns in der Natur und schauen doch dahinter. Werke seiner Hand. In unserem Abschnitt werden uns Erfahrungen mitgeteilt. Erfahrungen, die eine Frau in dieser Schöpfung Gottes macht. Es ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus der großen, herrlichen Welt. Und ich möchte jetzt so machen, wie Sie es vielleicht am Sommertag gemacht haben, als Sie an einer Stelle auf der Wiese lagen und die Insekten beobachtet haben. Schauen Sie einmal diese Frau an mit den Erfahrungen, die sie macht. Mir sind drei Erfahrungen dabei wichtig. Zuerst macht sie die Erfahrung, dass die vielen Güter nicht satt machen. Die vielen Güter machen nicht satt. Sie war eine wohlhabende Frau. Es steht da, sie war reich. Die Frau hat nie Geldprobleme gehabt. Sie hat immer genug bei sich getragen. Auf dem Konto stand auch immer genug. Wenn sie einkaufen ging, waren die Taschen übervoll. Übrigens, wie bei uns. Sind wir doch mal endlich ehrlich. Eine Frau, die viel hat und die genug in ihr Haus tragen kann. Warum ist das wichtig zu erwähnen? Weil die Leute, die wohlhabend sind, meinen, sie müssen eigentlich immer noch mehr haben. Sitzen sicher viele heute unter uns, die denken, sie müssen noch mehr haben. Die vielen Güter, die Gott uns geschenkt hat, machen unzufrieden. Sie machen nur noch hungriger, gieriger. Und in der Tat ist bei uns 40 Jahre nach dem schrecklichen Zusammenbruch und nach der Hungerszeit, die viele von uns noch durchlebt haben, das materielle Denken schlimmer denn je. Wir sind ganz gepackt von den irdischen Sorgen. Wir bemühen uns bloß um diese Dinge, die wichtig sind fürs äußere Leben. Wie kann man noch mehr Geld machen? Wie kann man sich noch mehr einsetzen? Aber diese Frau, obwohl sie eine wohlhabende, eine reiche Frau war, war völlig anders. Und das ist ungewöhnlich. Nach allem, was Jesus auch von den Reichen sagt, und unser Volk gehört ganz bestimmt zur Spitze der Reichen in der Welt heute. Da hat Jesus davon gesprochen, dass die Reichen meist nie nach was anderem schauen als nach den Gütern dieser Welt. Die Frau war anders. Die Frau war offen für Gottes Wort. Und sie hörte hin, als der Prophet Gottes durch Schunem zog. Das ist ungewöhnlich. Reiche Leute haben sonst normalerweise keine Zeit für Gottes Wort. Die sagen, vielleicht ist gut, dass mir so gut geht, aber dass sie hinhören, ob Gott ihnen noch mehr zu sagen hat, ist ungewöhnlich. Wie hat Jesus das im Gleichnis gesagt? Dass der Betrug des Reichtums die Menschen so hart macht, dass sie gar nicht mehr offen sind fürs Wort Gottes. So heißt es im vierfachen Ackerfeld. Der Betrug des Reichtums macht, dass das Wort Gottes gar nicht aufgehen kann. Aber bei dieser reichen Frau von Schunem war es ungewöhnlich. Sie kann hören. Und sie lädt den Propheten zu sich ein. Und wir können etwas Wichtiges lernen. Die vielen Güter, die sie hat, die machen sie nicht selbstsüchtig, so wie wir immer raffen wollen, sondern sie sagt, all die Güter, die ich habe, die möchte ich einsetzen, damit das Wort Gottes läuft, damit der Prophet auch hier in Schunem bleiben kann. Ob Sie das noch so praktizieren in unseren Häusern, die ja wir jetzt auch inzwischen haben, in unseren Wohnungen, ist merkwürdig, dass wir Platz geschaffen haben für alles, was wir nötig haben, aber oft ist nicht mehr Platz da. Für die Gäste, auch für die Gäste, die uns Gott ins Haus schickt. Und wir sind darüber sehr arm geworden. Wenn Sie einmal eine Reise machen in die Ostblockstaaten, werden Sie kaum ein christliches Haus finden und eine christliche Familie, die nicht ihr Prophetenstübchen hat, wie Sie sagen. Für die durchreisenden Prediger. Weil Sie sagen, die brauchen wir, die bringen uns in dieser Zeit der Dürre und der Verfolgung das Wort Gottes weiter. Und alles, was Sie haben, das ist viel weniger als wir, das wird nur darin benutzt, dass doch Sie teilhaben am Wort Gottes. Das Reden Gottes hören. Ich habe mich besonnen, was wohl Elisa gepredigt hat. Nicht, dass Sie meinen, ich trage etwas in die Geschichte hinein. Wir dürfen uns ruhig Gedanken machen. Was hat denn wohl Elisa gepredigt? Das ist einfach zu sagen. Er hatte diese Botschaft mitzuteilen, ihr habt euch von Gott weg entfernt mit eurem Leben. Ihr habt nur noch die Dinge, die euch tagtäglich beschäftigen. Euer Beruf und eure Arbeit und das Geld und das Essen beschäftigt euch. Ihr müsst doch wissen, dass Gott euch nach seinem Plan geschaffen hat und Gott sucht euch.
Gottes Liebe will euch begegnen. Und die Frau hörte hin, die war eine hungrige Seele, nicht nach Gütern. Sie suchte den lebendigen Gott. Und wenn sie den Propheten, oder wie sie sagte, den heiligen Mann einlud in ihr Haus, dann war ihr das ganz wichtig, dass er ihr Haus mit seiner Gegenwart ehrte, heiligte. Es war sicher nicht leicht, oben das Prophetenstübchen zu schaffen. Was hat sie denn gemacht? Wo sind unsere Heimwerker? Sie hat sicher eine Zwischenwand irgendwo in ein Zimmer eingezogen. Wie sie heißt, richte oben ein Zimmer ein. Da stand keins leer. In den Häusern war nicht viel Platz. Sie hat eine Zwischenwand eingezogen und hat dann ein paar Möbel gekauft. Braucht nicht teuer sein, man kann es bei IKEA machen. Und dann genügt es, ein kleines, schönes Stübchen, wo der wenigstens wohnen kann. Und so war es recht. Aber damit er einkehren kann, ich halte nichts davon, dass unser Leben geheiligt wird durch Menschen, auch nicht durch Christen. Und sie werden auch bestimmt mit Christen nicht immer gute Erfahrungen machen. Wir tragen alle unsere Schwächen an uns herum und bestimmt auch Elisa, ein Mensch wie wir, mit all den angeborenen Schwächen seines Charakters. Aber ich finde das ein gutes Wort zu unserem heutigen Erntedankfest. Reiche Leute, die Gott mit allem versorgt hat, was nötig ist, die Lebenskraft haben, Güter, die satt sind heute Morgen, die ein Dach über dem Kopf haben. Sie brauchen keinen Mann Gottes zu sich einladen. Ich wollte, dass in ihrem Haus Jesus wohnt und in ihrem Herzen Raum hat. Der heilige Mann Gottes. Ist doch nicht in den Haaren herbeigezogen. Und sie will seine Stimme hören. Ach, und ich wollte sie daran erinnern, wie Jesus traurig war, als er damals die 5000 gespeist hat und die Menschen ganz begierig waren und Jesus nachliefen, dann sagte er, ach, ihr sucht mich doch bloß, weil ihr gegessen habt, weil euer Bauch satt ist und es geht doch nicht um äußere Sättigung, merkt ihr nicht, dass Speise nötig ist, die euer Leben erst völlig verändern kann, die euch Frieden und Geborgenheit und Freude schenkt. Das ist wichtig heute Morgen, dass wir nicht uns mit Gütern sättigen, sondern dass wir Gottes Wort aufnehmen. Und Jesus ist das Wort Gottes, das eine Wort, dem wir zu gehorchen haben, im Leben und im Sterben. Und das gehört mitten hinein ins Erntedankfest, weil es die größte Gabe ist. Das war die erste Erfahrung. Die Gaben machen nicht satt. Die Güter machen nicht satt. Zweitens, es gibt so viel verborgene Not. Im letzten Jahr habe ich in Nordthailand ein Erntedankfest der Buddhisten miterleben können. Wenn ich unterwegs bin und Missionen besuche, dann kann man immer nicht in die Götzentempel gehen, denn es ist gerade natürlich ein schlechtes Beispiel, wenn der Besuch der Christus in den Götzentempel läuft. Aber ich hatte dort Gelegenheit, bei einem Stadtrundgang, wo ich unabhängig war, teilzunehmen und bin hineingegangen in diesen buddhistischen Tempel, wo all die Mönche waren mit ihren gelben Kutten. Und da kamen die Leute mit ihren Körben und das sah aus wie bei uns im Erntedankfest. Sie hatten keinen Altar, sondern in der Mitte war ein großes Huhn aus Pappmaché. Und vor diesem Huhn legten sie ihre Körbe nieder, so wie es die Kinder im Kindergarten nachher im zweiten Gottesdienst machen. Da habe ich gedacht, halt mal, ist das bei uns so ganz anders? Ist ja auch ein super Ding in der Natur, dass das Huhn so prompt jeden Tag sein Ei legt. Ich wollte, ich wäre ein Huhn, hätte nichts zu tun. Und legte nur ein Ei und sonntags hätte ich frei. Das war früher ein Schlager. Also das Huhn, das funktioniert ja mit der Fruchtbarkeit der Natur und das hat die Völker zu allen Zeiten fasziniert. Dass das so klappt und da kommt das. Wieder hat's funktioniert, die gelben Rüben und die Rettiche sind gewachsen und die Äpfel und so eine tolle Zucchini, das sieht aus wie eine Keule vom riesigen Goliath. Was alles in der Natur doch wachsen kann, es ist doch bezaubernd, man steht doch staunend da. Aber was ist der Unterschied bei uns Christen zu den vielen Heiden?
Damals zu Elisas Zeiten wurde Baal verehrt, die Fruchtbarkeit. Sie haben das mit einem gräulichen, nackten Frauenbild getan, das in den Götzentempeln stand, das Aschera-Bild. Und da sagten sie, das ist die Kraft, die uns am Leben erhält. Und das hat das ganze Leben mit seinen Sexgewohnheiten dann bestimmt. Ist das eigentlich heute so viel anders? Also sagen sie, wunderbar, wir sind versorgt, uns geht's gut, lieber Gott, vielen Dank, dass alles bei uns noch klappt und dass wir satt sind, dass es gut geht, dass wir Mittagessen und vollen Tisch hinsetzen können, der reich gedeckt ist. Jetzt achten Sie mal drauf, wie Jesus sprach. Er hat bei aller Dankbarkeit, und die brauchen wir, Dankbarkeit für die Gaben, soll keiner da sein, der nicht Gott täglich vielfach dafür preist, hat Jesus nie das allein stehen lassen. Er sprach von der Schönheit der Natur, von den Lilien auf dem Felde, von den Geheimnissen der Schöpfung. Aber dann sprach er auch immer von der Not, die in dieser Natur sichtbar wird. Und das ist unser Vorrecht als Christen, dass wir am heutigen Erntedankfest sagen dürfen, auch all denen, die heute im Grünen ihr Heil finden, die Natur heilt meinen Seelenschmerz nicht. Und Sie haben mit vielen Leuten morgen wieder zu tun, die sagen, ach, am Sonntag, da gehe ich durch den grünen Laubwald und das ist schön. Wenn Sie wüssten, mit welcher Inbrunst ich durch den grünen Wald schocke, da lebe ich auf im grünen Wald, ich weiß das. Aber es heilt nicht meine Not, auch nicht meine verborgene Not. Und das Zwitschern der Vögel ist herrlich, unbeschreiblich schön. Aber es tröstet nicht die Verzweifelten, die am Leben verzagten. Und darum ist so groß auch in dieser Geschichte, dass die Frau eine Erfahrung macht mit Gott, die an der Natur leidet, diese Frau. Sie ist eine tolle Frau. Wissen Sie, es gibt Leute, die werden mit dem Kummer ihres Lebens nicht leicht fertig. Die Frau wurde fertig. Die hat es unter die Füße bekommen, als Elisa zu ihr sagt, fehlt dir was? Sagt sie, mir fehlt nichts. Dabei hat sie einen großen Kummer. Aber die redet mit niemand drüber. Ist ja auch bei uns ein Zeichen der Größe, dass wir mit niemand drüber reden. Niemand soll's merken. Ach, das haben wir schon auf die Seite gelegt. Der Gehasi war ein Seelsorger und hat es geahnt. Sie hat kein Kind. Ich will gar nicht viel Worte machen, weil es nur sticht im Herzen derer unter uns, die diese Not schon so tief erschüttert hat. Die, die Kinder haben, wissen gar nicht, wie furchtbar das Leiden derer ist, denen Gott diese Gabe versagt hat. Aber das steht ja nur für ein Stück, wo die Natur uns auch zur Not wird. Diese Natur ist nicht unser Heil, die ist nicht Paradies, die ist gestört. Da gibt es ja Eltern, die haben ein Kind, aber dieses Kind ist krank und schwach. Man kann gar nicht drüber reden, wie schwer das ist. Da gibt es Eltern, die haben ein Kind und das war gesund und hat immer Einsen geschrieben in der Schule und immer Preise davon getragen. Und das geht heute auf Wegen, die furchtbar sind. Und den Eltern drückt es das Herz ab. Und da tröstet sie nicht das Rauschen der Tannenwipfel. Und da können sie nicht vor der Henne stehen bleiben und sagen, ach, die legt doch ein Eis, wunderbar. Die Not unseres Lebens, die treibt zu Gott, so wie die Frau nicht mal mit ihrem Mann drüber reden kann. Und die läuft zu Elisa und bringt es nicht mal über ihre Lippen, so schwer wird ihr Leid. Was ist denn passiert? Das Kind, das Gott ihr dann schenkte, und das kann Gott schaffen. Er schenkt wunderbarerweise, selbst da, wo es natürlich unmöglich ist, seinen Kindern auch noch Gaben. Und dann kommt doch später die große Enttäuschung. Und da gibt es so viele Enttäuschungen. Dass der Arbeitsplatz notvoll ist, dass man keine Arbeit findet, dass man nicht geachtet wird an seinem Platz, wo man steht, dass man Unrecht aushalten muss und diese Mutter muss das Furchtbare erleben, wie man dieses Kind ihr bringt und sie weiß gar nicht, was sie machen soll, es stirbt ihr in ihren Armen. Davon möchte ich am Erntedankfest reden, weil es um das geht. Da will unser Herr hineinreden in diese Not. Ich weiß nicht, was es bei Ihnen heute ist. Um die Sache geht's. Das ist die Welt, in der wir leben. Aber der zweite Punkt, die Erfahrung, es gibt viel, viel verborgene Not. Drittens, wir stehen an der Grenze unseres Könnens. Wie Elisa hört, dass diese Frau ihr Herz ausschüttet, ist er bewegt und er schickt den Gehasi und drückt ihm den Stab in die Hand und sagt, lauf los. Der war als junger Mann natürlich noch ganz rasch im Laufen und der spurtet los. Und er kommt hinein, dort wo dieser Leichnam aufgebahrt ist, im Prophetenstübchen, und legt den Stab auf das Kind und nichts passiert. Nichts. Das ist gut so. Und das steht in der Bibel drin. Weil manche meinen, wenn man von Gott beauftragt ist, dann muss das immer rucki-zucki gehen. Dann knallt das immer mit den Wundern und da kommt er hin und dann passiert nicht. Es gibt Leute, die sich vielleicht von uns enttäuscht abwenden und sagen, du hast auch nichts vermocht. Wir haben dich geholt und es hat nichts genützt. Ich war gestern Abend in einer Gemeinde in Württemberg, wo sie mir sagten von der großen Not, wo sie über einem Kranken gebetet haben und der Kranke starb und jetzt ist große Aufregung und sagt, ja, wir hätten doch den Wunderprediger holen müssen. Der hätte es fertig gebracht. Ihr seid eben keine tauglichen Werkzeuge, ihr seid nicht von Gott berufen. Sie werden merken, wie das auch bei Ihnen kommt. Und Sie dürfen wissen, dass wir alle nur begrenzte Vollmacht von Gott haben. Wie oft geschieht das in meinem Dienst? Ich will mit Menschen reden und sie lehnen Gottes Wort ab. Ich will Menschen trösten und aufrichten und ich kann nicht hineindringen durch die Panzer der Schwermut. Was ist denn bei Elisa, als der kommt? Was er hier tut, ist, so meine ich, fast spontan. Er wirft sich auf das Kind. Ich weiß nicht, dass das eine geistliche Methode sein soll zur Erweckung des Lebens. Wahrscheinlich war es die ganze Verzweiflung dieses Elisa, der sich vor Gott so gebärdet, weil er Gott sagt, Herr, ich kann dich nicht verstehen, aber ich rufe zu dir. Und ich lass dich nicht los, du segnest mich denn um dieses Kindes und dieser Frau willen. Und dann schreit er zu Gott im Gebet, das ist das Einzige, was Christen können. Sie haben keine magische Kraft in den Händen. Ich möchte Ihnen noch ganz deutlich sagen, das Einzige, was wir haben, ist, dass wir zu Gott rufen dürfen im Gebet und dass wir einen Fürsprecher bei Gott haben, Jesus Christus, der für uns eintritt. Und er kann schenken, in seiner Freiheit uns auch solche überwältigenden Wunder erleben zu lassen. Es ist seine souveräne Freiheit, wie er es tut. Wenn wir heute einen Jubeltag machen, dann doch deshalb, wir haben einen mächtigen Gott im Himmel, der Not heilt, der selbst die Macht des Teufels in der Welt zerstören kann, für den kein Ding unmöglich ist. Ich wollte heute zu denen predigen unter uns, die sagen, mein Weg ist dem Herrn verborgen, ich verstehe nicht, was Gott mit mir vorhat. Ist das bei Ihnen so? Nein, das darf nicht so sein. Sie müssen wissen, Gott ist für mich. Warum denn? Weil er seines Sohnes nicht verschont hat. Weil er Jesus für mich sterben ließ. Jetzt bin ich sicher, dass er mich auch durch die dunklen Stunden hindurchträgt. Auch wenn ich am Grab stehe, auch wenn ich durch Krankenzeiten hindurchgehe und nichts mehr sehe, ich will mich an ihn halten. Ich will schreien und rufen und das soll mir nur genug sein. Du bist für mich und ich will deine Hand fassen und von dir mich führen lassen. Das wäre herrlich, wenn wir sagen, Herr, das predigen uns auch heute gelbe Rüben und die Äpfel und die Petersilie und was auch alles noch. Wir wollen über den Gaben deine herrliche Liebe entdecken. Und wir wissen etwas von der notvollen Natur in unserer Welt. Doch nicht erst nach Tschernobyl, sondern seit dem Sündenfall, in der es Todesröcheln und Schmerzen gibt, schon bei der Geburt unseres Lebens, wo Menschen leiden und klagen und wo Jesus selbst die Dornenkrone getragen hat. Durch diese Welt ziehen wir fröhlich durch, weil wir einen herrlichen Heiland haben, der uns führt und der uns nicht aus seiner Hand gleiten lässt, dem wir gehören im Leben und im Sterben. Amen.